Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Christina Blumrath und ich hatte Ihnen versprochen, dass wir heute über die Ressourcen der katholischen Kirche sprechen werden, das heißt die Kraftquellen. Heute beschäftigen wir uns also mit Frauenfeindlichkeit, Sexualität, Papst und dem Zölibat. Jetzt werden Sie sich fragen, das sollen die Kraftquellen der katholischen Kirche sein? Öffentliche Diskussionen führen immer zu den gleichen Klischees. Die katholische Kirche ist undemokratisch, unterdrückend, frauenfeindlich und altmodisch. Im Studio begrüße ich zu diesen Themen Dr. Manfred Lütz. Sie sind Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, studierter Theologe und Philosoph. Und Sie haben einen Bestseller über die katholische Kirche geschrieben mit dem sinnvollen Titel Der blockierte Riese, Psychoanalyse der katholischen Kirche. Herzlich willkommen. Professor Lütz, Unternehmensberater wie McKinsey haben die katholische Kirche eigentlich schon für tot erklärt. Liegt der Patient schon tot am Boden oder wie ist ihm zu helfen? Nehmen wir uns doch einfach mal den Zölibat vor. Führt das wirklich zum Tod?
Ich bin nicht sicher, ob McKinsey die Kirche für tot hält. Zumindest verdient McKinsey noch ziemlich viel in Deutschland an der katholischen Kirche, weil er sie berät, weil dieses Unternehmen die katholische Kirche berät bei Finanzfragen und so weiter, bei Organisationsverbesserungen. Und was McKinsey, wenn ich das richtig weiß, immer sagt, ist, die Kirche muss sich in der Tat besinnen auf das, was ihr eigentlich wichtig ist. Und das könne McKinsey ihr nicht sagen. Das müsse sie selbst wissen. Und von daher glaube ich, wir müssen uns in der Tat, und das hat mit Ihrer Frage zu tun, auf die Kräfte der Kirche besinnen. Wir müssen uns auf das besinnen, was eigentlich das Entscheidende ist im Christentum. Und nun haben Sie diese klassischen Fragen genannt. Zölibat, Frauenpriestertum, Papst und Sexualmoral.
Ich will Sie so ein bisschen provozieren.
Ja, und das finde ich auch ganz berechtigt. Denn manche Leute sagen, da reden wir doch am liebsten gar nicht mehr drüber. Da kommen immer die Klischees und so. Das finde ich eben falsch. Ich glaube, bevor man über das Eigentliche, ich glaube, dass diese vier Fragen nicht die Sterbebettprüfung bestehen, um das mal vorweg zu sagen. Auf dem Sterbebett wird mich nicht die Frage nach dem Zölibat interessieren, auf dem Sterbebett wird mich nicht die Frage nach der Sexualmoral interessieren, wirklich nicht. Auf dem Sterbebett wird mich nicht die Frage nach dem Frauenpriestertum interessieren, meine Frau übrigens auch nicht, ich habe sie gefragt. Auf dem Sterbebett wird mich auch nicht die Frage nach dem Papst interessieren, auf dem Sterbebett wird mich die Frage interessieren, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Also die entscheidenden Fragen des Glaubens. Nur, und von daher sind die vier Fragen doch wichtig, wenn die Leute solche dämlichen Klischees von diesen vier Themen im Kopf haben, interessieren sie sich gar nicht für die weiteren Antworten, die die Kirche zu geben hat. Und deswegen, finde ich, müssen wir mal wieder etwas offensiver, wenn Sie so wollen, auch provozierender zu diesen Fragen Stellung nehmen.
Ich meine, das Problem ist ja, dass man die Kirche auf diese Themen reduziert. Dabei sind es ja weit mehr. Aber insofern finde ich vielleicht ganz gut, dass wir da mal ein bisschen aufklären.
Ja, zumal man erklären muss, wenn man sie eben nur reduziert auf diese Fragen, aus welchen Motivationen heraus es zum Beispiel den Zölibat gibt. Den Zölibat für Angestellte bei Aldi ist nicht sinnvoll, ja? Weil der Angestellte bei Aldi, der soll tagsüber arbeiten und warum soll er nicht abends verheiratet sein und so weiter. Also der Zölibat ist ja nicht irgendwie so eine Betriebsanleitung für die Kirche oder so eine Art arbeitsvertragliche Besonderheit, sondern er hat irgendwie, wenn er Sinn macht, geistliche Quellen. Und dann müssen wir über die geistlichen Quellen reden und nicht nur über die Organisation, wie man das organisiert und was für Probleme dabei gibt. Auch bei Aldi gibt es Probleme. Also das kann nicht der Punkt sein. Ich nehme mal den Zölibat als ein Beispiel. Wir hatten ja das letzte Mal über moderne Sichtweisen der Psychotherapie geredet und ressourcenorientierte Sichtweisen, also Sichtweisen, die Kräfte der Patienten vor allem herausfragen. Und der genialste Psychotherapeut des 20. Jahrhunderts war ein amerikanischer Psychotherapeut, Milton Erickson. Milton Erickson war schwer behindert, saß im Rollstuhl, war deswegen darauf angewiesen, Menschen ganz genau zu beobachten. Und er war ein genialer Psychotherapeut, sodass wir uns heute noch Videoaufnahmen anschauen von seinen Sitzungen. Und er konnte in kürzester Zeit schwierigste Konstellationen lösen, sodass man sich fragt, wie hat Milton das gemacht? Und eines Tages kam eine junge Frau zu ihm, holte kompliziert ein Bündel Dollarnoten aus der Tasche, legte sie auf den Tisch und sagte, das sei ihr restliches, erspartes Geld. Dafür wolle sie bei ihm, dem berühmten Psychotherapeuten, nun Psychotherapie machen. Und wenn das aufgebraucht sei, dann wolle sie sich umbringen. Das ist natürlich für einen seriösen Psychotherapeuten ein unmöglicher Auftrag. Sie können nicht unter dem Damoklesschwert des sicheren Selbstmords, vor allem noch bei Erfolg, Psychotherapie machen. Aber Erickson hatte eben eine wirklich beeindruckende Menschenkenntnis und er nahm diesen Fall ausnahmsweise an. Und die junge Frau schilderte ihm nun, dass sie immer wieder Beziehungsprobleme hatte. Gerade sei wieder eine Beziehung kaputt gegangen. Sie hatte auch den Eindruck, sie sähe irgendwie abstoßend aus. Sie hatte so eine Zahnlücke. Die Kollegen am Arbeitsplatz, mit denen sie zusammenarbeitete, beachteten sie gar nicht. Der Kollege am Arbeitsplatz, mit dem sie zusammen im Zimmer arbeitete, behandelte sie geradezu wie Luft, grüßte sie noch nicht mal. Und als sie das Milton Erickson gesagt hatte, forderte er sie auf, mit ihm auf den Hof zu gehen und auf dem Hof einen Brunnen. Und er forderte sie auf, aus dem Brunnen Wasser zu schöpfen, das Wasser in den Mund zu nehmen und nun durch die Zahnlücke hindurch auf einem bestimmten Punkt zu spritzen. Die junge Frau dachte sich wahrscheinlich, die Psychos haben sie nicht mehr alle und so, aber sie hatte ja nichts zu verlieren und sie machte das und hatte schließlich eine gewisse Fertigkeit erlangt, über mehrere Meter Entfernung mit einem scharfen Wasserstrahl auf einem bestimmten Punkt zu zielen und zu treffen auch. Und da hat Erickson sie dann aufgefordert, den Kollegen am Arbeitsplatz, mit dem sie zusammen im Zimmer arbeitete, plötzlich und unerwartet mit Wasser durch die Zahnlücke hindurch zu bespritzen, das Ganze nicht zu erklären und den Raum zu verlassen. An der Stelle muss ich was erklären. Also Erickson wusste natürlich, dass Menschen, die sich für nicht sehr attraktiv halten, auf andere Menschen auch nicht sehr attraktiv wirken. Und zum Zweiten hatte er so eine Ahnung, dass sie so gekränkt war, dass der sie nicht beachtete, möglicherweise etwas mit ihren Gefühlen für diesen Mann zu tun. Aber mehr wusste er natürlich auch nicht. Und sie machte das und siehe da, zum ersten Mal kam es zu einem Gespräch zwischen ihr und diesem Kollegen. Und in der Folgezeit kam es häufiger zu Gesprächen zwischen ihr und diesem Kollegen. Man traf sich schließlich sogar privat und unterhielt sich. Man traf sich häufiger privat. Die Psychotherapie war längst beendet, als Jahre später ein Brief bei Milton Erickson eintraf mit einem Foto. Eine glückliche amerikanische Familie mit 4 Kindern, alle keep smiling. Und man konnte deutlich sehen, 2 dieser Kinder hatten eine Zahnlücke.
Die Frau hat also keinen Selbstmord begangen.
Hat keinen Selbstmord begangen. Und unter dem Foto stand, as you see, Milton, 2 of my children are blessed with a space. Also wie du siehst, Milton, 2 meiner Kinder sind gesegnet mit einer Zahnlücke. Das Beeindruckende an dieser Geschichte finde ich, ich bin immer wieder gerührt, wenn ich sie erzähle, und ich habe sie schon häufig erzählt, dass die Zahnlücke, die fast der Grund für den Selbstmord geworden wäre, und das ist ja keine erfundene Geschichte, sondern eine wirkliche Geschichte, wird hier zum Segen. Als Theologe geht dann alles Mögliche durch den Kopf, dass das Kreuz zum Zeichen des Heils wird und so weiter. Und das ist wirklich geniale Psychotherapie.
Das heißt,
das Problem sozusagen zur Lösung werden zu lassen. Und an der Stelle stellt sich eben die Frage, was sind die Zahnlücken der katholischen Kirche, worauf Sie jetzt gerade schon eingehen.
Zölibat, Frauenfeindlichkeit, das Übliche.
Und kurz nachdem ich diese Geschichte zum ersten Mal gehört hatte, von Steve DeShazer übrigens, wurde ich mal wieder in so eine Talkshow eingeladen. Da wird man immer als katholischer Theologe eingeladen als Spielverderber. Also Sie werden immer eingeladen, damit alle gegen Sie sein können. Dann können sich die Leute liberal fühlen. Und man selbst ist katholisch, dann braucht man gar nicht zu wissen, was liberal ist, auch nicht was katholisch. Man fühlt sich einfach gut. Gut. Ich wurde mal wieder eingeladen in eine solche Talkshow. Und der Titel der Talkshow war Leben Singles glücklicher. Und ich hatte als katholischer Theologe, sollte die These vertreten, nur Ehe und Familie machen glücklich. Ich war damals aber noch gar nicht verheiratet, also eine völlig absurde These. Und dann habe ich gesagt, das kann ich aber nicht vertreten. Dann sagten die, das ist im Computer, Sie können es aber dementieren. Gut, und dann habe ich gesagt, das werde ich auch machen. Und beim ersten Statement habe ich dann gesagt, also wenn wir hier schon zusammensitzen, und über Single-Dasein reden, muss ich mal sagen, keine Institution in Europa hat mehr Erfahrung mit dem Single-Dasein wie die katholische Kirche. 1700 Jahre Zölibat. Dann sagte der Kollege neben mir, hören Sie mal, das sagen Sie freiwillig. Habe ich gesagt, klar sage ich das freiwillig. Mir ist zwar bewusst, dass der Zölibat heutzutage auf das Haushaltärchen der Kirchenkritiker gehört, die müssen ja auch irgendwas anbeten. Aber man könnte doch mal fragen, ob bei dem zunehmenden Single-Dasein in unseren westlichen Gesellschaften und mit den Problemen, die die Singles haben, also ich behandle ja viele Patienten, die auch Singles sind, wie kann ein Single eine nicht sexualisierte Freundschaftskultur führen? Für Frauen häufig ein Problem, sie leben alleine und haben keine Freunde, es wird gleich sexualisiert. Wie kann man mit dem Alleinsein fertig werden? Wie kann man geistige Interessen fördern? Und man könnte doch mal 1700 Jahre Erfahrung mit dem Alleinleben im zölibatären Bereich nutzen, um den heutigen Singles gute Ratschläge zu geben. Und was will ich sagen? In 1,5 Stunden Talkshow fiel kein negatives Wort über den Zölibat. Der Zölibat wurde als Ressource genutzt. Ich konnte schwärmerisch von Mahatma Gandhi reden, der bekanntlich ein Zölibatsgelübde abgelegt hat bis ans Ende seines Lebens und gesagt hat, ein Hindu, ein Volk, das solche Männer nicht hatte, ist ein armes Volk. Ich konnte davon reden, von der Regel des heiligen Benedikt reden, die ihn glänzen, auch psychologisch übrigens, glänzenderweise das Alleinsein des Mönches mit dem Ingemeinschaftsein des Mönches verbindet. Ich konnte sagen, es ist doch toll, dass der Zölibat ein Lebensbekenntnis, nicht nur ein Lippenbekenntnis ist. Viele Politiker machen Karriere und so weiter und reden alles Mögliche. Man weiß nie genau, ob sie das wirklich meinen. Aber wenn jemand bereit ist, auf Familie und Kinder zu verzichten und so radikal zu leben, dann ist das doch ein besonders leuchtendes Zeichen auch des Glaubens. Und dann wird häufig gesagt, naja, also dann sollen doch für Klöster, das kann man ja freiwillig machen, also dann in Klöstern sitzen dann Zölibatäre und in der Gemeinde haben wir aber verheiratete Familienväter, die Priester sind. Nun, ich glaube, gerade in unseren spießigen und verbürgerlichten Gemeinden ist es wichtig, dass man so eine unbürgerliche Lebensform, das ist natürlich eine Provokation. Und so wirkt es ja auch. Also die Leute sind provoziert und sagen, naja, Sex ist doch nötig. Und sagen manchmal Leute, die einen dann ansprechen, also Sex muss sein und wenn so ein Priester keinen Sex hat, ist doch nicht natürlich. Dazu kann ich als Therapeut nur sagen, wenn ein Mann nicht auf Sexualität verzichten kann, ist er nicht ehefähig. Also Männer, die denken so macho-mäßig, ich muss jetzt unbedingt. Das sind unreife Männer, das sind Männer, die sind gar nicht ehefähig.
Das muss man vielleicht hier auch einfach mal sagen, dass kein Mensch sich daran stört, dass der Dalai Lama auch das Zölibat pflegt. Und das ist dann einfach, das ist das im Sinne dessen, was Sie sagen, dann gut. Ja. Es geht also einfach immer nur wieder darum, so ein altes Klischee zu erfüllen.
Wobei man dabei vielleicht auch sagen muss, die katholische Kirche spielt natürlich eine besondere Rolle in unserer Gesellschaft. Das ist so ein anderer Aspekt, den ich in meinem Buch auch berührt habe. Alexander Mitscherlich hat mal gesagt, wir sind heute auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft. Und ich glaube, wir sind am Ziel dieses Weges angelangt. In der Pädagogik redet man von der äußeren und inneren Abwesenheit der Väter. Das heißt, äußere Abwesenheit Väter, die gar nicht da sind, oder innere Abwesenheit Väter, die dauernd ihre Rolle dementieren und so liberal sind, dass sie alles toll finden, was der Sohn macht, sodass Pubertät gar nicht mehr möglich ist. Früher konnte man noch ersatzweise sich am Vaterstaat reiben. Also die 68er-Studentin hatte in Kurt Georg Kiesinger in Deutschland noch ein veritables Vaterbild aus dem Bilderbuch, die französischen Studentin Charles de Gaulle. Nicht? Aber gegen welchen Politiker will man denn heute noch demonstrieren? Man weiß doch gar nicht, ob der nicht bis zum Zeitpunkt der angemeldeten Demonstration einige Umfrageergebnisse gelesen hat, die es ihm geraten erscheinen lassen, sich der Demonstration gegen sich selbst anzuschließen.
Das kommt ja nur wenige, die da den klassischen Vater darstellen. In der Regel haben sie gar keine Kinder mehr.
Genau, also bei uns in Deutschland ist das im Moment ja so. Und, aber ich glaube, es gibt eine Leerstelle da. Väterlichkeit ist natürlich eine uralte Tradition. Natürlich hat es immer Väter gegeben. Und der Vater ist nach Sigmund Freud zum Beispiel zuständig für die Einführung in die Moral, für die Einführung in die Normen, in die gesellschaftlichen Traditionen. Das ist Aufgabe des Vaters.
Das heißt, es geht also hier einfach nur darum, dass man gegen Tradition rebelliert. Rebellion.
Ja, nicht gegen Tradition, gegen den Vater. Und man findet ihn nicht mehr. Und dann gibt es eine Institution, an deren Spitze Männer stehen. Und ganz an der Spitze ein heiliger Vater. Und da läuft wirklich jedem Psychoanalytiker das Wasser im Munde zusammen. Sodass der heilige Vater für uns Deutsche zumindest, die so ein Autoritätsproblem sowieso haben, das ist ja ausgeprägter in Deutschland als in anderen Ländern, dass man so gegen den Papst ist. Der heilige Vater muss sozusagen all das, was früher der Papi abdeckt, das muss er jetzt alles noch mit übernehmen. Das heißt, indem man gegen den Papst ist, redet man eigentlich mehr über sich selbst. Also der Papst ist nur sozusagen das Projektionsbild, gegen das man rebelliert. Und das ist ja auch interessant, in Deutschland ist es, wie gesagt, speziell ein deutsches Problem, weil wir Deutschen haben vielleicht eine autoritärere Tradition. Wir hatten früher einen Kaiser, wir hatten einen Führer, die sind jetzt alle mit Recht tot. Und da ist eine Leerstelle. Und keiner traut sich noch, Autorität auszuüben, außer der katholischen Kirche. Und deswegen sind zum Beispiel aus der evangelischen Kirche vor 10 Jahren die Leute ausgetreten mit der Begründung, die wurden dann gefragt, erstens aus der evangelischen Kirche in Bayern. Erstens der Papst, zweitens der Zölibat und drittens der Umgang mit Eugen Drewermann. Also aus der evangelischen Kirche treten die Leute aus wegen dem Papst. Also nicht, weil sie nicht informiert sind, sondern weil man kann in Deutschland nicht gegen die evangelische Kirche sein. Die evangelische Kirche ist für alles und gegen nichts und so ein bisschen. Das sagen auch Freunde von mir, die evangelisch sind und die darunter leiden, dass die Kirche kein Profil mehr eigentlich hat. Sodass, wenn der Kirchenaustritt so ein Protest ist gegen die da oben, kann man das gar nicht mit evangelischen Kirchenthemen begründen. Es gibt ja gar keine. Man kann, gegen was soll man da sein? Das heißt, man braucht sozusagen die katholische Kirche und man braucht den Papst als Protestobjekt. Und deswegen auch diese ganzen Klischees über Zölibat und so weiter. Das passt da alles und da kann man sich sozusagen richtig, richtig ausleben. Und für Deutschland, wenn ich das noch sagen darf, gibt es ja ein spezielles Problem. Wir haben eine Schwierigkeit mit unserer Geschichte. Es hat viele schlimme Dinge in der deutschen Geschichte gegeben, womit wir immer noch nicht fertig sind. Und da ist die ideale Situation oder die ideale Lösung, die wir Deutschen exerzieren, nämlich, dass das Gute in der deutschen Geschichte, das waren wir Deutschen, also Goethe, Schiller, Meister Eckhart, das waren alles Deutsche. Das Böse in der deutschen Geschichte, das waren wir gar nicht, das waren alles die Katholiken. Das heißt, an den Kreuzzügen hat sich kein einziger Deutscher beteiligt, das waren alles Katholiken. Hexenverfolgung, alles Katholiken. Was alles überhaupt historisch natürlich nicht stimmt.
Das wird natürlich auf den Nationalsozialismus jetzt nicht zutreffend
sein. Doch, das ist auch so. Beim Nationalsozialismus, von daher, das ist ein ganz aktuelles Thema, ja. Es ist doch völlig absurd, dass Schuld am Nationalsozialismus, so, darüber gibt es in Deutschland inzwischen auch einen Konsens, der aus Amerika etwas unterstützt wird, Papst Pius XII. Sein soll. Also Schuld am Holocaust, Schuld an der Judenvernichtung. Ich kann mich erinnern, als Papst Johannes Paul II. In Yad Vashem war, an der Holocaust-Gedenkstätte in Israel. Der alte, kranke Papst, da mit brechender Stimme, das Entsetzliche dieses Völkermords zur Sprache brachte. Da schwiegen selbst israelische Medien und amerikanische Medien, die vorher Kritik geäußert hatten und so weiter, weil sie so beeindruckt waren. Nur in Deutschland gab es damals noch übrigens auch katholische Theologen, die sagten, der Papst hätte sich deutlicher und klarer für den Holocaust entschuldigen müssen. Jetzt muss man sich das aber mal vorstellen. Der polnische Papst, selbst deutsche Schuld, heftiger oder aufgefordert, sich für deutsche Schuld heftiger zu entschuldigen. Und das ist doch fast satirefähig. Und damit wird im Grunde deutlich, dass die These des Buches, dass die katholische Kirche für die Deutschen wichtig ist, um ihre nicht gelebten Vaterkisten auszuleben und wichtig ist, um die Leichen im Keller zu halten in der deutschen Geschichte.
Aber jetzt nochmal auf den Nationalsozialismus.
Deswegen ist es so wichtig.
Zwei Drittel der Priester, glaube ich, waren während des Nationalsozialismus den Konzentrationslagern und dem Tod ausgesetzt. Und insofern, da gab es ja Widerstand. Also das eine ist Rom und das andere.
Also ein Drittel der katholischen Priester waren in der Verfolgung, waren im Konzentrationslager. Also keine Berufsgruppe in Deutschland ist so verfolgt worden wie die katholischen Priester. Und wir wissen ja auch von Goebbels aus seinen Aufzeichnungen, dass der Feind neben den Juden die katholische Kirche war. Nur die Katholiken sind so geschichtsvergessen, dass sie bei diesem öffentlichen Ritus halt, Papi da zu bekämpfen, mitmachen und gar nicht mehr auch den enormen Mut von katholischen Priestern, aber auch Laien im Nationalsozialismus wertschätzen, die Märtyrer geworden sind. Der Papst, der jetzige Papst Johannes Paul II., hat ja so viele Menschen selig gesprochen und heilig gesprochen aus dieser Zeit, um auch deutlich zu machen, Jesus Christus ist nicht eine theoretische Gestalt von vor 2000 Jahren. Sie lebt auch heute unter uns und sie lebte auch in unserer Zeit. Und es gibt kaum ein Jahrhundert, wo es mehr Märtyrer gegeben hat als in 20 Jahren. Das müssen wir aber auch wieder erzählen. Da müssen wir auch stolz drauf sein und nicht immer sagen, na ja, ich bin katholisch, aber es soll nicht wieder vorkommen. Und ja, und man hätte viel mehr, die Kirche hätte doch mehr Widerstand leisten müssen. Ich glaube, wenn wir heute eine vergleichbare Situation hätten, einen Diktator bei uns, hätten wir weniger Widerstand in unserer Gesellschaft, weil solange die Leute nur mit Protestplakaten rumlaufen, das würden sie noch machen. Aber das Leben einzusetzen, und das haben die Menschen damals getan, für ihre moralischen Prinzipien, ich glaube, da hätten wir heute weniger Widerstand. Das heißt, wir sind überhaupt nicht berechtigt, uns jetzt donnernd an die Brust früherer Jahrhunderte zu schlagen. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass die katholische Kirche, das Klischee, dieses Negativklischee, sozialpsychologisch wahnsinnig wichtig ist, damit sozusagen unsere Gesellschaft sich heute ganz reinhält und sich liberal findet und so weiter. Dafür braucht man ein solches, eine Karikatur der katholischen Kirche. Und wichtig ist, dass die Katholiken da aber nicht mitlaufen, sondern sich mal wirklich informieren, was denn stimmt und was nicht stimmt.
Mhm. Wenden wir uns einem anderen Klischee oder Reizthema zu, dem Frauenpriestertum oder der sogenannten Frauenfeindlichkeit auch der Kirche, wobei man dabei sicher feststellen muss, dass Frauen nicht die exponierten Stellungen in der Kirche besetzen. Man wird kaum einen Finanzchef in irgendeinem Erzbistum finden, sondern die Frauen haben da tatsächlich ja eher untergeordnete Rollen, auch wenn sie diejenigen sind, die den Glauben an die Kinder weitergeben, was ja ein durchaus wichtiger Posten ist.
Also das Klischee, dass die katholische Kirche immer schon frauenfeindlich war, ist völliger Quatsch. Die katholische Kirche ist eigentlich eine sehr weibliche Kirche in vieler Hinsicht gewesen. Der Protestantismus, die Pilgrim Fathers, wie sie hießen und so, das war eigentlich eine viel patriarchalere Konstruktion. Der Protestantismus, das Bürgerliche, also in der bürgerlichen Gesellschaft war es tatsächlich so, dass die Frau an den Herd verbannt wurde. Die katholische Tradition ist viel agrarischer Da war man auf dem Land, da war die Frau und der Mann eigentlich, die gingen zusammen aufs Feld und haben zusammen die Kinder erzogen. Also eine viel, viel gleichberechtigtere Rolle. Das heißt, wenn man das mal geschichtlich und soziologisch auch sieht, muss man sagen, dass in den verschiedenen Kulturen der Welt im Bereich des Katholischen Frauen sich sehr viel eher emanzipieren konnten.
Gut, im Katholischen hatten sie noch die Möglichkeit ins Kloster zu gehen.
Zum Beispiel, das sagen Feministinnen.
Zu wirken. Da gibt es auch sehr starke Persönlichkeiten, aber das Feld ist klein.
Nee. Stimmt nicht. Also die, Herrat Schenk, Feministin, hat gesagt, der einzige Ort, wo man in der mittelalterlichen Gesellschaft emanzipiert leben konnte, war die katholische Kirche. Auch in der frühneuzeitlichen Gesellschaft. Für die protestantische Gesellschaft ist die nicht verheiratete Frau eine alte Juffer. Das ist der Ausdruck, der in diesem Bereich geprägt wurde, ist abgewertet. Die hat noch nicht mal Kinder und so und hatte im Grunde auch keine Rechte. Während in der katholischen Kirche konnte man in einen Orden eintreten, exempt gegebenenfalls. Eine Äbtissin im Mittelalter hatte mehr Macht als der Bischof. Und die hatten auch entsprechende Selbstbewusstsein, die haben Pfarrer eingesetzt und so weiter. Also Machtpositionen.
Aber wo sind die Frauen heute?
Ich glaube, dass in der Tat wir heute, die heutige katholische Kirche so maskulinisiert ist, vermännlicht ist in Deutschland zumal, wie das nie vorher der Fall war. Noch im 19. Jahrhundert waren die großen Persönlichkeiten in der katholischen Kirche nicht die Bischöfe. Das waren graue Mäuse, graue Gestalten. Wer kennt überhaupt einen Bischof aus dem 19. Jahrhundert? Die haben ihre Diözesen verwaltet, das ist auch ihre Aufgabe. Aber sozusagen die Power, auch die geistliche Kraft, das waren Frauen, Ordensgründerinnen. Pauline von Malincrott, Franziska Schervier, Katharina Kaspar. Und das sind nicht irgendwie, da wird immer gesagt, ja, das sind so demütige Frauen. Nix, das waren Powergestalten. Die haben 100 Klöster gegründet, die sind nach Amerika gegangen, haben da Gründungen gemacht. Also wirkliche Powergestalten und
ja. Aber was bremst denn die Power der modernen Frau heute, der katholischen Frau? Wo steht sie? Wo
ist sie? Erstmal ist es so, dass wir heutzutage natürlich keine Ordensgründerinnen in dem Ausmaß mehr haben. Und zum anderen, glaube ich, ist ein Problem, dass die Kirche überinstitutionalisiert ist. Kardinal Ratzinger hat das mit Recht kritisiert. Das ist ja keine, also der Kardinal Ratzinger wird immer in so eine konservative Ecke gestellt. Das stimmt ja überhaupt. Das ist ja nicht konservativ zu sagen, die Kirche hat zu viele Institutionen, zu viel institutionelle Macht. Das ist kein sehr konservativer Gedanke. Das ist eigentlich ein sehr progressiver Gedanke. Dafür ist er dann aber auch wieder in Deutschland kritisiert worden, weil es natürlich in Deutschland Leute gibt, die sitzen auch auf ihren Pfründen und finden das sehr gefährlich, wenn der Kardinal Ratzinger plötzlich sagt, also Pfründen brauchen wir eigentlich gar nicht, wir brauchen mehr vitalen Glauben. Also ich glaube, wir sind so überinstitutionalisiert, das Aachener Generalvikariat, ich habe das in meinem Buch schon geschrieben, hatte nach dem Zweiten Weltkrieg 15 hauptamtliche Mitarbeiter. 15. Und da gab es viel mehr Kirchenbesucher als heute. Heute hat es 350, schreibe ich in meinem Buch. Ich habe letztlich einen Vortrag in Aachen gehalten, jetzt hat es 450. Jetzt sind sie pleite. Jetzt müssen die wieder alle entlassen werden und ich weiß nicht, was alles. Und diese und an den Machtpositionen dieses gewaltigen Apparats sitzen überall Männer. In den Hauptabteilungen der Generalvikariate, Caritas-Direktoren. Und deswegen finde ich es so unsinnig, dass Frauen, wenn man mit Frauen spricht, Frauenpriestertum, es geht gar nicht unbedingt darum, dass die Wandlungsworte am Altar sprechen wollen. Die wollen mehr Macht in der Kirche. Und natürlich kann man sagen, Macht ist keine christliche Kategorie. Aber dann sage ich immer, dann macht es ja auch nichts. Also warum sollen Frauen nicht mehr Einfluss haben? Und wenn man erreichen will, dass Frauen nicht mehr Einfluss haben, dann muss man das Frauenpriestertum fordern. Nämlich da gibt es dann wird gesagt, na ja gut, dann sagen irgendwelche Leute, da gibt es theologische Probleme, der Papst ist dagegen und so. Und das geht auch in der Tradition gar nicht. Dann ist die Ökumene mit der Orthodoxie zu Ende. Das ist sehr problematisch. Und ich glaube auch nicht, dass das eintreten wird. Wenn man mehr Einfluss von Frauen fordern würde, wenn man fordern würde, dass die Hälfte der Hauptabteilungsleiter in allen Generalvikariaten Frauen wären, einschließlich, wie Sie gerade gesagt haben, der Finanzabteilung und der Personalabteilung, also Machtposition, gäbe es dagegen überhaupt kein Argument. Im Kirchenrecht ist es erlaubt. Der Papst ist dafür. Brief an die Frauen 1995, mehr Einfluss von Frauen in der Kirche. Und in der Bibel kommt das Generalvikariat gar nicht vor. Das heißt, es gibt keine theologischen Argumente gegen eine solche Forderung. Nur interessant ist, und das nenne ich die Konservativität der Progressiven, kein Mensch fordert das, oder nur mal im Nebensatz. Frauenpriestertum, das wird gefordert. Und das ist konservativ. Das heißt, etwas zu fordern, von dem man von vornherein weiß, dass es nicht eintritt, da kann man konservativ im Klageritus verharren und es ändert sich nichts.
Thema Sexualmoral oder Sexualität, Leibfeindlichkeit, Lustfeindlichkeit, sind das Klischees, die auf die katholische Kirche zutreffen?
Also um es mal provozierend zu sagen, ich glaube, es gibt keine lustfreundlichere Religion als die katholische oder kein lustfreundlicheres Bekenntnis als das katholische, was ja auch sehr naheliegend ist. Wenn Gott Mensch geworden ist, Fleisch geworden ist, dann ist ja plötzlich das Fleischliche wichtig. Karl Ratzinger hat mal gesagt, das große Problem der frühen Christen war ja, dass die schicken Philosophen sagten, die sind ja total fleischlich, die halten Sexualität für was Positives, diese Christen, das kann man ja überhaupt nicht ernst nehmen. Die Philosophen damals sagten, der Körper ist das Gefängnis der Seele. Das war Neuplatonismus. Und das war die große Konkurrenz des Christentums. Das war schick, ja, verklemmt sein war schick. So. Und die Christen waren fleischlich. Das heißt, sie legten Wert auf Ehe. Man stelle sich das vor. Und das war noch ein Sakrament, also von Gottes Geist selbst besonders hervorgehoben. Dass für uns Katholiken der Geschlechtsverkehr, das muss man ja mal offen sagen, Teil eines Sakraments ist, das war für Neuplatoniker völlig undenkbar und das ist auch für eine bürgerliche Gesellschaft ziemlich anstößig gewesen. Und im 19. Jahrhundert, muss man zugeben, ist der Katholizismus ja sehr in, sozusagen in die Defensive geraten. Er war nicht mehr gesellschaftlich prägend wie noch im 18. Jahrhundert. Und da haben sich die Katholiken dann auch an einen so bürgerlich verklemmten Zeitgeist angepasst. Verklemmt sein war schick, man wollte auch ein bisschen schick sein. Und insofern ist unsere Großelterngeneration, die katholische Großelterngeneration, sicherlich so verklemmt gewesen wie die Protestanten. Aber das Lehramt, der Papst oder Bischöfe haben niemals leibfeindliche Erklärungen abgegeben. Dieses Klischee ist ein Klischee des Bürgerlichen, aber nicht des Katholischen.
Jetzt bliebe natürlich noch zu untersuchen, ob auch der Papst eine solche Ressource, eine Kraftquelle für die katholische Kirche bedeutet. Ob das so ist und weiteres, das werden wir in der nächsten Sendung erfahren. Ich freue mich auf Sie. Tschüss.